Ganz anders habe ich das erlebt. Das ist schon lange her, aber es hat sich mir so eingeprägt, dass es bis heute konkret da ist in meinen Emotionen und Gefühlen. Ich hatte vor diesem Morgen schon lange Angst. Ich wusste nämlich genau, was auf mich zukam. Heute war der Tag. Schon in weniger als einer Stunde würde ich im Kreise von einigen anderen besonders schlauen Menschen, Mitschülern nämlich, an einem Tisch sitzen und über Aufgaben brüten, von denen ich genau wusste, das kann ich nicht. Mathe-Abi. Ich habe nervös meine letzten 7 Sachen zusammengesucht, habe meine Jacke angezogen und dann habe ich mich im Foyer so ein bisschen noch an der Türe, der Ausgangstüre von der Wohnung rumgedrückt, habe ganz so zaghaft Richtung Küche so tschüss, ich gehe jetzt gerufen und habe mich nicht so richtig weggetraut. Und da kommt meine Mutter raus, schaut mich an, umarmt mich und sagt, Folgerle. Das hat sie nicht oft gesagt. Ich war immerhin schon 19 und ich bin Motorrad gefahren. Dann hat sie mir die Hand auf die Schultern gelegt und hat gesagt, du schaffst das schon. Und schau mal, Jesus ist mit dir. Der hat einen guten Plan für dich. Mach das und ich bete auch für dich. Dann habe ich meine Karre angeschmissen, bin etwas zögerlich, immer noch ein bisschen mit hängendem Kopf, aber doch irgendwie ermutigt, dahin gefahren, runter ins Tal, auf der anderen Seite wieder hoch. Und dann saßen wir da. Und nun, also im Ende ist es auch gut geworden, gerade so. Aber ich war ermutigt. Was ist denn da passiert? Wir kennen ja den Satz, an Gottes Segen ist alles gelegen. War das, was meine Mutter da gemacht hat, die geschickte Psychologie einer erfahrenen Mutter? Ich hatte noch einen Bruder. War das ein Abschiedsritual als Mutmachversuch oder war das ein Segen, den sie mir da gespendet hat? Und so wie das, was ich mit Eva gerade, was wir erlebt haben, was uns berührt, so hat mich das damals auch berührt, nachhaltig. Wovon ich bis heute überzeugt bin, das war ein Segen, der hat etwas mit mir und mit meinem Leben gemacht. Was verstehen wir denn unter diesem Wort Segen? Ist das was ganz besonders Großes? Das kann heute nur durch den Gottesdienstleiter oder gar den Pastor gespendet werden. Kindersegen zum Beispiel. Oder hätte zum Beispiel die Yvonne das auch machen können. Was ist Segnen? Was verstehen wir darunter? Wenn wir also sagen, an Gottes Segen ist alles gelegen, was verbirgt sich hinter diesem Alles? Und schon ist ein Grund gelegt. Schauen wir da noch mal einen Augenblick genauer hin. Ich habe 4 Gedanken mal formuliert anhand dieser beiden Texte, die wir eben gehört haben. Der erste Gedanke heißt, Segen ist etwas zum Anfassen. Also dieses Erlebnis mit meiner Mutter vor vielen Jahren, schon mehr als 26, 25, 27, Segen ist was zum Anfassen. Die Mutter hat mich in den Arm genommen. Hätte sie das gemacht, wenn meine Kumpels dabei gewesen wären, das hätte ich überhaupt nicht toleriert. Aber ich war eben nicht in Begleitung meiner Jungs, die mir Profil gegeben haben, sondern ich war allein. Und meine Mutter kommt, nimmt mich in den Arm. Und diese Zuwendung, diese Berührung, die hat was ganz Tiefes, was sehr persönlich, Emotionales ausgelöst. Zuwendung, Geborgenheit, Mittragen. Und Gott sagt, im 5. Mosebuch wird uns das überliefert, dass sein Segen tatsächlich was ganz Konkretes zum Anpacken ist. Also nichts, was irgendwo über Wolke 17 wabert und wenn wir Glück haben, kriegen wir es mit oder nicht, sondern Segen hat was mit unserem Diesseits, mit der Welt, in der wir unterwegs sind, zu tun. Segen zum Anfassen. Ich lese mal diese paar Verse aus dem Kapitel 28, 5. Mose. Er sagt zu seinem Volk, ihr werdet gesegnet werden in euren Städten. Ihr werdet gesegnet werden auf dem Land. Stadt- und Landbevölkerung gab es damals auch schon. Ihr werdet gesegnet werden mit vielen Kindern, mit reichen Ernten. Zahlreiche Jungtiere werdet ihr bei euren Schaf-, Ziegen- und Rinderherden haben. Ihr werdet gesegnet sein bei euren Erntekörben, die von Früchten überquellen und mit Backtrögen, die bis oben hin mit Brot gefüllt sind. Ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr nach Hause kommt. Und ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr fortgeht. Kann man direkt auf heute übertragen, oder? Es gibt nichts, was wir heute anders hätten als die damals. Und wenn wir dann gerade mal ein paar Jahrhunderte später gehen, als Jesus gelebt hat, da war es genauso. Haben wir doch gerade vorgelesen bekommen. In Kurzform lautet diese schöne Geschichte, die alle 3 Synoptiker aufführen, die Segnung von Kindern. In kurzen Worten heißt das, da brachte man Kinder zu ihm, damit er sie berührte. Und Jesus nahm sie auf seinen Arm, auf seinen Schoß und sagte, indem er ihnen die Hand auf den Kopf legte, gute Worte. Die meisten Übersetzungen haben an dieser Stelle und segnete sie. Wenn wir es aber wörtlich übersetzen, heißt es, er sagte ihnen gute Worte. Was das jetzt für gute Worte war, steht nicht drin, aber ihr könnt euch vorstellen, der hat jetzt keinen theologischen Vortrag gehalten, ne? Sondern er hat vielleicht, hat er gesagt, Gott hat dich lieb. Wie so ein Papa. Er ist immer bei dir. Wenn du Angst hast, denk dran, dann red mit ihm, komm zu ihm hin. Ja? Jetzt gerade gestern habe ich gesehen, wie zwei kleine Mädchen zu ihrem Papa gekommen sind. Und es ist mir so nochmal aufgegangen, wie das bei uns früher auch war, als unsere beiden, die schon lange für sich leben, gewesen ist. Da haben sie sich an den Papa rangeschmiegt. Und das war so ein Bild von Vertrautheit, von Nähe. Und ich habe auch gemerkt, dem Papa hat es auch gefallen. Ja, wäre ich gern auch Papa gewesen, jetzt so einen niedlichen Kleinen. Aber ihr merkt, was für ein Bild das ist. Und ich bin überzeugt, Jesus hat sowas zu denen gesagt. So ist Gott mit dir. So nahe ist er dir. Komm zu ihm. Er nimmt deine Angst wahr. Er besiegt sie auch. Schau mal, da drüben die ganzen Spatzen. So ist das mit Gott auch. Gott sieht die, er weiß, wie die sind und er hat Acht auf die. Und guck mal, du bist doch viel mehr wert und Gott viel näher als diese kleinen Vöglein. So ist dein Vater im Himmel. Der lässt dich nie alleine, übersieht dich nicht. Und er hat die auf dem Arm. Er zeigt Nähe, er berührt diese Kinder. Das ist doch eine Szene von Nähe und Herzlichkeit, wie ich sie gerade eben beschrieben habe. Und die Kinder, die spüren das und sie schenken ihm Vertrauen. Also da wäre ich gern dabei gewesen, das zu sehen, wie Jesus Kinder auf dem Schoß hat, oder? Das hat was mit unserem Alltag zu tun. Segen ist was zum Anfassen. Gott will uns nahe sein. Und das Wort, das er ihnen sagt, das berührt sie ganz tief, so wie das meine Mutter damals bei mir auch gemacht hat. Das begleitet mich bis heute. Meine Mutter lebt schon lange nicht mehr. Aber ich sehe sie in diesem Moment, jetzt gerade sehe ich sie vor mir, diese Szene damals bei uns im Flur. Ich kann es förmlich riechen, atmen. Wir haben uns vorhin über Mopeds unterhalten, ne? Wenn die zwei Takte so vorbeigehen. Da habe ich gesagt, das ist für mich heute als alter Mann, wenn mich so ein Mofa überholt oder ich ein Mofa überhole mit dem Rennrad. Ja, dann ist das, ich bin wieder 16. Ja, zack. Und das ist das, was ich meine, Segen ist etwas zum Anfassen. So nahe und präsent ist Gott da. Und wenn er, so wie wir das gesehen haben bei dem kleinen Nico, wenn Gott die Hand auf unser Leben legt, dann soll uns das deutlich machen, du, das hat mit dir, das hat mit deinem Leben, so wie du es gerade lebst, zu tun. Du bist umschlossen von seinem Schutz, egal wie die Prüfung wird, egal wie das Kind heranwächst, egal was sonst noch kommt. Und Eva und ich, wir haben das bei unseren Jungs auch so gemacht. Und manchmal erkennt man erst später nicht, dass sich Eltern viel mehr Sorgen machen als die Kinder in so einem Moment. Also es hat auch uns gut getan, dass wir Segen Gottes im Alltag weitergeben durften und auch selber dadurch erfahren, ich muss mein Kind loslassen und ich kann es auch. Ich kann nicht mit ihm in die Matheprüfung gehen. Ich habe noch viel weniger Ahnung als Mutter, als mein Sohn. Und das ist schon wenig genug. Und so geht es uns doch ständig. Wir haben unser Leben nicht in der Hand, dazu gleich noch etwas mehr. Nehmen wir das als erstes auf. Wir sind gesegnet und dadurch dürfen wir Segen sein. Ganz praktisch, egal wo wir sind. Keine Situation ist zu gering und zu alltäglich, um Nähe zu zeigen. Ich danke euch auch im Namen von Eva für die Nähe und die Freundlichkeit, die ihr uns gerade erwiesen habt. Keine Situation ist zu gering. Segen hat was mit dem Alltag zu tun. Ein nächstes, Segen können wir uns nicht selbst geben. Das ist mir ein ganz wichtiger Gedanke. Denn bevor wir aus Begeisterung jetzt alles und jeden segnen, nicht? Da gibt es ja unterschiedlichste Beispiele. Damals im Krieg wurde da auch viel gesegnet. Oder denkt dran mal, eine Fußballmannschaft, beide Trainer sind gläubig, nur mal angenommen, aber das gibt es ja tatsächlich im Fußball auch. Und jeder betet um den Sieg. Da möchte ich mal nicht in der Rolle Gottes sein, der jetzt sich entscheiden muss, welche Gebete er erhört. Also ihr seht, Thema Segnen, das haben wir nicht in der Hand. Wir sind nicht unseres Glückes Schmied. Wir können uns nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Und wir sind auch nicht die alleinigen Macher und Bezwinger unseres Lebens, auch wenn wir es gerne wären, eines der zentralen Probleme unserer Zeit. Die Anmaßung, wie Gott sein zu wollen, steht ganz zentral im Widerspruch dessen, was uns als Menschen zugedacht ist. Du bist ein abhängig geschaffenes Wesen. Und deine Abhängigkeit besteht gegenüber deinem Schöpfer. Und wenn du das aus den Augen verlierst, dann vermisst du dich. Dann nimmst du mehr auf dich, als du tragen kannst. Deswegen Segen hat etwas damit zu tun, dass wir uns den nicht erarbeiten oder selber geben können. Und deswegen benötigen wir die Verheißung Gottes und die sich daraus ergebende Hoffnung und Zuversicht, die wir dann im Glauben finden. Und wir finden das in diesem sogenannten aaronitischen Segen, den Andreas Mann gerade vorgelesen hat. Viertes Buch Mose, Kapitel 6, da heißt es wie folgt. Der Herr redet mit Mose und sagt, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, ihr sollt sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Was sollen die sagen? Erstens, der Herr segne dich und behüte dich. Da ist eine Verheißung drin, dein Leben ist von Gott beschützt. Klar, oder? Die Hoffnung ist jetzt die, dass die Leute sagen dürfen, ja, er bewahrt mich, er behütet mich wirklich. Verheißung und Hoffnung, Segen. Wenn ihr nachher herausgeht und Andreas euch den Segen Gottes zuspricht, dann brauchen wir nicht drum beten. Gott sagt, ich gebe euch meinen Segen und Andreas wird euch den weitergeben, weil er dazu von Gott bevollmächtigt ist. Dann dürft ihr die Verheißung hören, dein Leben ist von Gott beschützt. Und ihr nehmt die Hoffnung mit, die begründete Hoffnung, ja, es ist beschützt, ich werde bewahrt und ich werde gesegnet. Dann heißt es als zweites, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Dieses über dir leuchten, das ist für manche vielleicht, naja, weiß nicht, denke ich eher eine Glühbirne oder so. Aber das kannst du auch übersetzen mit, der Herr blicke dich freundlich an. Wenn man mich dich freundlich anblicke, dann leuchten unsere Angesichter, oder? Ist doch so. Der Herr blicke dich freundlich an. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und das bedeutet doch nichts anderes in der Verheißung. Gott verheißt dir seine Gnade. Egal wie du gerade hier sitzt, egal wie du lebst. Gott blickt dich freundlich an, auf Vorschuss. Kannst du gar nichts dafür tun, kannst du dir nicht selber geben. Segen kannst du dir nicht selbst geben. Der Herr blickt dich freundlich an und er ist dir gnädig. Und dann hast du die Hoffnung, auch wenn ich mich selbst verloren habe, auch wenn ich mal Zeiten habe, wo es nicht gut läuft, der Herr blickt mich freundlich an und das ist meine Hoffnung. Egal wie der Moment gerade ist, aber daran halte ich fest. Und das Dritte, was hier steht, der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und man könnte erheben, sein Angesicht könnte man auch übersetzen, er wendet sich dir in Liebe zu. Ja, er guckt nicht irgendwo hin, sondern er wendet sich dir in Liebe zu. So wie der Vater seinen Sohn liebevoll anguckt, wenn der mit gesenktem Kopf kaputt gemacht. Kennst du das? Felix kommt kaputt. Und was macht der großartige Papa? Der Held. Er macht's wieder ganz. Oder irgendwann verlieren wir den Status der Helden. Aber so sieht's aus. Ja? Er wendet sich dir in Liebe zu und gibt dir Frieden. Also die Verheißung, Gott lässt dich in Frieden leben. Das sagt er dir zu, er verheißt dir das. Und die Hoffnung, die ich habe, er befähigt mich auch zu diesem Frieden. Dieser Friede, der soll in mein Herz kommen und er wird mit mir mitgehen. Und das gilt doch für uns heute genauso. Gottes Segen will uns davon befreien, dass wir glauben, wir müssten alles selber machen. Wie viel Zeit und wie Kraft lassen wir an Bereichen, wo wir denken, das muss ich alleine stemmen. Und da geht es um eine aktive Passivität, so wie ich es nennen will. Also hier, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich muss nichts leisten, aber meine Leistung besteht darin, ich muss zulassen, dass Gott mich segnet. Ich muss ihm das erlauben. Wer von euch ist nicht ganz gern dabei und sagt, das schaffe ich, das kriege ich hin? Ja? Anstatt zu sagen, ich lasse locker, ich mache meine Hände auf und erbitte und erwarte und warte auf den Segen Gottes. Er wird's wohl machen. Ich bin geborgen, ehe ich Namen gehabt habe. Bin ich gerufen gewesen. Und ich werde mich als jemand vorfinden, der von Gott begleitet wird, ins Leben gerufen wird. Das erhobene, das leuchtende Antlitz Gottes blickt auf dich, wendet sich dir liebevoll zu. Und so könnten wir sagen, Segen ist doch nichts anderes als ein Beziehungsgeschehen. Das ist nichts, was man in der Kirche sich abholt, wo noch ein bisschen was mit Weihrauch geschwungen wird oder sonst irgendwas. Kein Problem damit. Das ist nichts Fernes, sondern Segen bedeutet, Gott kommt dir nahe. Und deswegen legen wir beim Segnen die Hand auf. Auch wenn ein Mensch im Krankenbett liegt und vielleicht vor seinem baldigen Ende, dann stehe ich da und lege diesem Menschen die Hand auf. Ich frage vorher, ob ich es tun darf. Aber es geht darum, dass dieser Mensch erfährt, da ist jemand da, der fasst mich an, der ist mir nahe, der geht nicht weg, wenn es für mich schwer wird. Genau das Gleiche bei einer Kindersegnung, bei einer Erwachsenentaufe. Nicht wahr, Andreas und Frank, wir stehen dann so 4 Meter weg vom Täufling und sagen so, der Herr segne dich, noch ein bisschen Wasser rüber. Wir nehmen die Leute in den Arm. Warum? Damit deutlich wird, so nahe, so greifbar ist das mit dem Segen Gottes. Das ist nicht einfach nur Stilfrage, das hat was ganz tief Symbolisches. Oder hier bei einer Trauung, ich schaue mal gerade rüber zu euch. Ne? Da legen wir unsere Hände auf eure Schultern oder auf den Kopf, je nachdem wie der Brautschmuck ist, geht das. Um deutlich zu machen, die Hand Gottes berührt dich, ist dir nahe. Und das ist deswegen unentbehrlich im Gottesdienst, im normalen Leben. Ob du dein Haus verlässt, ob du nach Hause gehst. Wir werden von und durch niemand anderes gesegnet als durch Gott. An seinem Segen ist alles gelegen. Also lasst los, was ihr versucht, unbedingt zu erzwingen in eurem Leben. In Gebeten jemand gesund zu beten. Das können wir nicht. An Gottes Segen ist alles gelegen. Verheißung und Erfüllung. Und deswegen ein wichtiger Punkt, der als nächstes da eine Rolle spielt. Segen ist etwas anderes als Rettung. Segen ist etwas anderes als Heil durch unseren Herrn Jesus Christus. Auch noch wichtig dazu zu fügen. Weil ich habe ja gerade gesagt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ist ja schön. Aber man muss natürlich auch sagen, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche. Der Laden läuft nicht immer so, wie wir das wollen. Wissen wir ja auch. Es kann ja auch sein, es wird eben nicht alles gut. Ich hätte ja damals durchs Abi rasseln können. Wegen der blöden Matheprüfung. Wäre die Frage, wäre das schlimm gewesen, wenn ich da noch eine extra Runde gedreht hätte für mein Leben? Und ich wende mich gerade trotzdem, weil bei uns im Leben nicht alles einwandfrei läuft, Gott zu und vertraue darauf, dass dieses Gute und die Barmherzigkeit mir folgen werden. Also, wenn sich das Leben nicht auf grünen Auen abspielt, so what? Entschuldigung, wenn ich das so salopp sage. Psalm 23, der uns also ans Herz gewachsen ist, den wir alle praktisch auswendig können, da wird von dem finstern Tal gesprochen. Da wird davon gesprochen, dass im Angesicht meiner Feinde ich einen vollgedeckten Tisch habe. Und jetzt frage ich euch mal, ist das Glas halb voll oder halb leer? Worauf guckt ihr? Guckt ihr auf den vollgedeckten Tisch oder guckt ihr auf die Feinde? Also wenn ich jetzt mit Gott unterwegs bin, ich würde mich sagen, jetzt wird erstmal kräftig gegessen, dann schauen wir weiter. Oder? Und wie oft mache ich das aber in meinem eigenen Leben, dass ich dem Tisch, dem Vollgedeckten, den Gott mir geschenkt hat, den Rücken zukehre, ja, den tollen Möglichkeiten, die zum Beispiel in meiner Arbeit, in meinem Beruf liegen, und ich schaue auf die eine einzige schwierige Situation. Gott sagt, setz dich an den gedeckten Tisch, ich habe den für dich gedeckt, um die Feinde kümmere ich mich sowieso. Ist mal ordentlich. Also das ist eine Frage an uns. Segen ist was anderes als Rettung und was anderes als, und Heil ist nochmal was anderes. Wenn ich mich bewusst meinem Gott zuwende, dann wird mein Haupt mit Öl gesalbt, heißt es in der Bibel. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, wie ist es dann? Jetzt habe ich mich so Gott zugewandt und trotzdem läuft der Laden bei mir nicht. Und wenn ich die da drüben gucke, mein Nachbar, der will von Gott gar nichts wissen, bei dem läuft alles super. Was mache ich denn dann? Also an der Stelle nochmal genau hingeguckt. Segen ist was anderes als Heil, als Rettung. Bringen wir das nicht durcheinander. Ich möchte das an 2 Beispielen, die zugegebenermaßen extrem sind, ein bisschen deutlich machen. Ganz kurz. Erstes Beispiel, ihr kennt diesen reichen Kornbauern, so wie er heißt, Lukas 12. Der Typ, bei dem wirtschaftlich und privat alles super gelaufen ist. Der Aktienkurs ist durch die Decke gegangen, die Scheunen waren voll. Also wirtschaftlich gesehen, kontomäßig, war das alles genial. Und er hat gesagt, so, jetzt kann ich mich zurücklehnen, ein fröhliches Leben feiern. Ne? Ich bin ein gesegneter Mann. Paradebeispiel für das vor Gesundheit und Glück strotzende Leben, das trotzdem direkt vor die Wand fahren kann. Und so passiert es ja auch. Das bedeutet, wenn ich gesegnet bin, heißt das noch lange nicht, dass mein Verhältnis, meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Dass ich gerettet bin, dass meine Schuld mir vergeben ist. Nein, es ist so, wenn Gott mich segnet, will er damit auf sich aufmerksam machen und sagen, ich bin mehr als alles, was du in dieser Welt kriegen kannst. Ich bin mehr als materieller Segen. Ich bin mehr als gute Beziehungen. Ich bin dein Herr, dein Heiland, dein Gott. Und ich möchte, dass du dich mir zuwendest. Dass du über all das, was du hier hast und haben darfst und haben kannst, hinkommst zu mir, dem Schöpfer und Erhalter des Lebens, der dir Ewigkeitsperspektive gibt. Genau dafür habe ich die geschaffen. Es geht nicht darum, dass du hier ein reicher Pinkel wirst, sondern es geht darum, dass dein Leben reich gemacht wird durch meine Gegenwart. Dann kannst du auch so wirtschaftlich reich sein oder arm. Das ist nicht das Entscheidende. Heil, Segen, das sind zwei verschiedene Sachen. Die Frage ist, was mache ich aus meinem Segen? Bin ich angebunden an den Schöpfer des Lebens, an den Geber des Segens? Und der Hiob war genau das andere Beispiel. Der war ja noch reicher als der reiche Kornbauer. Alles schien super zu laufen, bis Gott ihm den Segen entzogen hat. Und was war dann? Die Freunde haben ihm schlechten Rat gegeben. Und normalerweise, meine Männer, möchte ich euch sagen, es ist immer gut, auf unsere Frauen zu hören. Hiob hat das hier nicht gemacht. Der hat seiner Frau, die ihm geraten hat, sage Gott ab und stirb, hat er gesagt, Maul halte. Ich halte an Gott fest, weil er mich hält. Und er war damit der Einzige, der Recht hatte. Bedeutet also, Hiob hat auf lange Sicht gesehen, die Treue Gottes zu ihm wird sich auszahlen. Und das gibt es doch heute noch. Menschen, die an Christus glauben, die stecken trotzdem in einer großen Not, wo es aussieht, als Gott seinen Segen verborgen, versteckt hätte. Aber diese Menschen stehen trotzdem im Heil. Dieses Zeichen des Kreuzes, nichts und niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Heil ist weitaus mehr als Segen. Und ich möchte euch, die ihr vielleicht in einer schwierigen Situation eures Lebens steht, sagen, macht diesen Unterschied bitte. Auch wenn es momentan überhaupt nicht rund läuft, wenn ihr zu Jesus gehört, seid ihr gehalten. Und es wird sich auszahlen. Ihr werdet den Segen erleben, den er über euren Leben legt. Segen und Heil, zwei ganz verschiedene Wohltaten, die Gott uns schenkt. Aber suchen wir zuallererst sein Heil und dann erst den Segen. Ich möchte speziell euch, die ihr aus fremden Ländern zu uns gekommen seid, sogenannte Flüchtlinge, wie wir sagen, möchte euch das nochmal eindeutig sagen. Euer Leben jetzt ist richtig schwer. Lasst euch nicht entmutigen. Wenn ihr zu Jesus gehört, dann habt ihr sein Heil. Haltet aus, bleibt dran. Und an uns, die wir unsere Häuser hier haben, unser berufliches Ein- und Auskommen, unsere Familien und alles, lassen wir uns das auch als Aufforderung sagen und die Menschen, die zu uns gekommen sind, herzlich aufnehmen und ihnen auch Segen weitergeben, so wie im ersten Gedanken. Ein letztes, das liegt mir noch am Herzen. Diesen Segen, den können wir uns nicht verdienen, aber Gott fragt nach unserem Gehorsam. Ganz klar, Gott segnet auf Vorschuss. Das war vorhin in einem der Lieder auch so schön zu sehen. Er will eine liebevolle Beziehung zwischen ihm und uns. Allerdings zeigt die Bibel uns auch einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Segen Gottes und unserem Gehorsam. Natürlich besteht das Leben auch nicht nur aus so extremen Beispielen wie jetzt Hiob oder dieser reiche Kornbauer, sondern meistens spiegelt sich das da zwischendrin so ein bisschen ab, nicht? Und da kommen wir immer wieder in Situationen, da müssen wir uns entscheiden, was mache ich jetzt? Und das ist mitunter ziemlich schwierig. Ganz normaler Alltag. Wer da Gott gehorsam ist, wird sehen, auf lange Sicht fährt er mit Gehorsam gegenüber Gott, gegenüber seinem Wort besser. Wenn du weißt, wie du dich in einer bestimmten Situation verhalten sollst, als Kind Gottes, als ein Nachfolger, als ein Jünger, dann hast du die Aufgabe der Entscheidung, das auch zu tun. Und das mag mitunter sehr, sehr schwierig sein. Wir sprechen ja manchmal auch davon, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Ja? Da musst du ein böses Wort runterschlucken, da musst du noch ein bisschen länger aushalten. Da solltest du vielleicht mal ein Seminar zur gewaltfreien Kommunikation belegen oder einen Umgang mit deiner emotionalen persönlichen Reife, weil du, obwohl du 45 bist, dich immer noch wie ein Teenager benimmst. Da hilft dir dein Glaube an Jesus überhaupt nichts. Und jedes Mal, wenn der eine blöd kommt, knallst du dem eine an Latz. Ja? Rastest völlig aus. Kennen wir doch alle solche Sachen. Oder der andere, der deckt, zieht den Kopf ein, ja? Kaum einer sagt dir mal wieder, das mit eurer Musik heute, ne? Also, ich muss schon sagen, was ist deine Reaktion zum Beispiel? Spiel nie wieder. Ja, hallo? Emotionale Reife eines Teenagers. Da hilft dir dein Jesus gar nichts. Dein Kreuz auf sich zu nehmen, heißt hier, ich bin Gottes Wort gehorsam. Was heißt das? Wenn du den Eindruck hast, Gott hat dich dazu berufen, hier Musik zu machen. Wenn du den Eindruck hast, Gott hat dich berufen, irgendwo zu leiten oder in irgendeinem beruflichen Umfeld bestimmte Dinge zu tun, dann glaub, dass der Segen Gottes mit dir ist. Und dass es durchaus möglich sein kann, dass du vielleicht ein paar Übungsstunden an deinem Instrument noch reinlegst Oder du als Leiter einer Gruppe, da guckst du vielleicht mal nach deiner Persönlichkeit. Vielleicht musst du an dir arbeiten. Aber tu das im Bewusstsein, im Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Er sagt, du bist wertvoll. Niemand und nichts darf dir an die Karre fahren, weil ich bin dein Schutz. Ja? So die Rockerbräute, die haben hinten drauf auf ihrer Kutte so einen Spruch. Kennt ihr den? Property of. Also meine Eva, würden wir Rocker sein, nicht wahr? Kann man sich gut vorstellen. Da hätte die Eva hinten drauf Property of Volker. Meine. Und wer die Eva anpackt, Freunde der Nacht. So, das ist da üblich. Aber übertragt das doch bitte mal auf eure eigene Situation. Gott sagt Property of Jesus. Fass meinen Auserwählten nicht an. Und wenn ihr das für euch verinnerlicht, dann seid ihr Gottes Wort gehorsam. Dann hört ihr nicht auf eure Emotionen, sagt, ich bin ja doch nichts wert. Oder siehst du, ich war ja auch unsicher. Und jetzt sagt dann der Pastor, sagt, die Musik war nichts, was er nicht machen würde. Da gehen wir schon konstruktiver miteinander um. Aber versteht ihr, was ich meine? Gehorsam Gottes Wort gegenüber, was das bedeutet. An wie vielen verschiedenen Stellen das eine Rolle spielt. Und ihr werdet sehen, das bringt Segen. Da zieht ihr euch eben nicht beleidigt zurück. Oder seid ihr nicht immer die ewig Aufbrausenden. Oder die, die irgendwann mal zur Flasche greifen. Oder zu sonstigen anderen Auswegen in irgendeine Sucht. Sondern werdet ihr da stark werden durch das Wort des Herrn. Weil ich lege meinen Segen auf dich. Hab keine Angst. Das bedeutet, dass man Segen sich nicht verdienen kann, aber Gott fragt danach, bist du mir gehorsam? Tust du, was du weißt, auch gegen Widerstand? Wenn wir David gucken, das nur als letztes. Der war von Gott berufen und gesegnet und so viel ist toll gelaufen in seinem Leben. Dann die Kiste mit Bathseba. Und Gott hat nicht weggesehen. Die Folgen waren ziemlich fatal für David, für seine Frau Bathseba, die spätere, und für das Kind, das sie ihm geboren hat. Aber Gott hat ihm nicht das Heil entzogen. Er hat gesagt, du bist und bleibst mein geliebter Sohn, ein Mann nach meinem Herzen. Aber gerade bei solchen Fritzen lasse ich nichts durchgehen, was vor mir nicht Bestand hat. Nehmt das mal einfach mit, diesen aktiven Gehorsam. Ich darf mich mit Jesus durchs Leben bewegen und es ist gut, auch wenn es mir manchmal nicht leicht fällt, ihm zu gehorchen. Gott segnet ein gehorsames Leben, nicht weil er es müsste. Nicht damit er unsere Forderungen erfüllt, sondern er ist gnädig und barmherzig und will Mut machen und sagen, der Weg des Gehorsams ist echt der beste für dich. Jesus hat für dich viel bezahlt, dass das möglich ist. Und dann merken wir bleiben im Heil, auch wenn außenrum vielleicht vieles schwierig ist. Gott hält uns fest. Und es hat ganz viel mit unserem diesseitigen Leben zu tun. Und dann schließt sich auch der Kreis, weil wir dann als Gesegnete wiederum für andere ein Segen sein können. Also hier diese vier Gedanken zum Schluss noch einmal. Segen ist etwas zum Anfassen. Segen können wir uns nicht selbst geben. Segen ist etwas anderes als Heil durch Jesus. Und wir können uns diesen Segen nicht verdienen, weil Gott nach unserem Gehorsam fragt. Also, lasst uns miteinander weitermachen. Ob das jetzt 25 Jahre werden, weiß ich nicht. Aber wäre doch auch was. An Gottes Segen ist alles gelegen. Segen mit euch. Amen.